Das ganz Island umfassende Bistum Reykjavik, das betreut unter gut 400.000 Isländern eine Anzahl von etwa 15.000 Katholiken in 8 Vereinen. 17 Kirchengebäude und Kapellen sowie eine Wallfahrtsstätte sind auf dieser Insel im Nordatlantik vorhanden. Und der Katholikenanteil, der beträgt laut aktuellen Zahlen roundabout 4 bis 5% und ist somit der höchste Katholikenanteil aller skandinavischen Bistümer. Und doch reden wir natürlich dann von einer Diaspora. Sverrir Jakob, er ist Kanzler des Bistums Reykjavik und spricht nun mit mir über Island und die Diaspora. Sverrir Jakob, das Bistum Island, das ist das nördlichste Bistum der katholischen Weltkirche. Es ist jung, es wächst. 1970 waren es 1.000 Katholiken, heute sind es gut 15.000. Wie ist dieser Anstieg zu erklären?
Also, das ist auch hauptsächlich wegen der Einwanderung von, nach der Wende kamen viele Leute aus Mitteleuropa und Osteuropa. Und jetzt, heutzutage sind etwa 70% unserer Katholiken stammen aus Polen. Dann auch einige natürlich auch aus Litauen, aus der Tschechei, aus der Slowakei und auch aus anderen Ländern der Welt. Aber das hat sich eigentlich sehr viel geändert, als ich hierher kam, 1977. Da waren kaum mehr als 1.000 Katholiken, aber fast alle Isländer. Heutzutage ist die überwiegende Mehrheit der Katholiken sind Ausländer.
Jetzt gibt es aktuelle Zahlen. Junge Leute unter 20, die seien gar nicht mehr an der Kirche interessiert. Und es gibt auch noch viele Heiden, die an mehrere Götter glauben. Wie erklären Sie sich, dass die junge Generation, ich sage jetzt mal, wie wir Deutschen es sagen, null Bock auf Kirche hat?
Ja, also von Atheisten würde ich vielleicht nicht so sehr sprechen. Leute, das ist eher so, dass die Leute wenig haben für den Glauben, für die Kirche und gehen nie in die Kirche. Das kennen die gar nicht, schon in der evangelischen Kirche. Man geht in die Kirche, wenn etwas Besonderes ist, für eine Taufe, für eine Trauung oder eine Beerdigung, besonders für eine Beerdigung. Ich glaube, die Leute haben doch etwas, einen versteckten Glauben, aber das drückt sich nicht aus im täglichen Leben. Und dann würden sie sagen, ja, der Glaube für mich hat keine Bedeutung. Das bedeutet nicht, dass sie nicht glauben, aber dass sie das Es drückt sich ganz wenig aus ja, wie gesagt, da ist kein Kirchenbesuch, die praktizieren eigentlich wenig, lesen wenig die Bibel. Das Land ist, muss man sehen, das ist sehr säkularisiert.
Sie haben jetzt gerade schon gesagt, Kirchen, Gottesdienste. Ich bin so ein bisschen über Island gefahren. Man sieht vereinzelt so ein paar Kapellen. Island ist jetzt ja nicht gerade klein und Sie haben aber auch nicht gerade viele Priester auf dieser Insel. Wie organisieren Sie denn da das Gottesdienstleben? Die Entfernungen sind ja teilweise wirklich sehr, sehr groß.
Ja, als ich angefangen habe als Priester, das war dann 1984, da musste ich sehr viel reisen. Wir hatten nur zwei Pfarreien damals, eine kleine Pfarrei in der Nähe von Reykjavik und dann die Kathedrale mit dem ganzen Land. Das bedeutete, ja, ein paar Jahre lang, das bedeutete, dass ich fast jedes Wochenende 1.000 bis 1.500 Kilometer fahren musste. Und das nicht auf Autobahnen, sondern auf Schotterstraßen oder Pisten.
Aber die Organisation von Gottesdiensten, die funktioniert auf Island.
Also jetzt haben wir 8 Pfarreien und in allen diesen 8 Pfarreien sind regelmäßige Gottesdienste. Immerhin müssen die Leute entweder weite Wege fahren. An einigen Stellen kommt vielleicht einmal im Monat oder nicht einmal so viel. Einige Stellen haben wir zum Beispiel in den Westmann-Inseln vielleicht ein-, zweimal-, dreimal im Jahr einen Gottesdienst.
Island ist ja bekannt und ich durfte es wirklich erleben für diese einzigartige Naturschönheit und auch für eine kulturelle Vielfalt. Inwieweit beeinflusst denn die isländische Kultur die religiöse Arbeit?
Also das ist wichtig. Island hat eine Geschichte und das ist sehr stark im Bewusstsein der Isländer, dass es jahrhundertelang ein katholisches Land gewesen. Und nicht nur das, sondern die ersten Bewohner des Landes, also noch vor der Zeit der Wikinger, das waren irische Mönche und wahrscheinlich auch einige irische Siedlungen. Das bedeutet, dass dieses Land wahrscheinlich das einzige Land in der Welt, wo die ersten Besiedler Katholiken waren. Und irgendwie sind die Isländer sich dessen bewusst, dass die im Jahrtausend den katholischen Glauben angenommen haben. Das war im Parlament in Þingvellir. Und da war die christliche Gruppe gegen die heidnische Gruppe. Und der Leiter des Parlaments hat gesagt, nee, das können wir nicht, wenn wir so weitermachen, haben wir einen Bürgerkrieg. Wir müssen uns entscheiden. Und er hat sich zurückgezogen, 24 Stunden unter einem Fell. Und nach 24 Stunden ist er aufgestanden und hat gesagt, wir nehmen den katholischen Glauben. Und das Parlament hat zugestimmt und das eigentlich die ganze Bevölkerung. Die Blütezeit der isländischen Kultur, wo die Sagas geschrieben wurden, wo die isländische Sprache sich entwickelt hat in dem Ausmaß, dass sie sehr stolz sind auf ihre eigene Sprache, eigene Kultur. Das war in der Zeit der katholischen Kirche, besonders unter dem Einfluss der Klöster. Die Klöster haben zum Beispiel die ganze heidnische Literatur über Odin und Thor und so weiter, das haben die Mönche geschrieben. Und das heißt also, was einen Isländer zu einem Isländer macht, das ist sehr stark unter dem Einfluss der katholischen Kirche gewesen. Und die Reformation wurde einfach auferzwungen auf die Isländer. Die wurden nicht gefragt. Der König hat einfach einen Brief geschrieben. Von heute an sind alle Isländer evangelisch. Und Schluss. Mhm. Ja, so ändert man sie nicht, man ändert nicht seinen Glauben einfach so mit einem Brief des Königs.
Ja.
So dass die im Innersten sind die Isländer doch bewusst, unser Glaube eigentlich ist katholisch. Auch wenn wir nicht formell dazu gehören, das ist eigentlich, was wir angenommen haben und der Glaube, in dem wir auferzogen wurden.
Wie handeln Sie das denn mit der Interreligiosität, also mit den Protestanten, die Zusammenarbeit, wie läuft die auf Island?
Also viele, ich bin eigentlich zuständig für die Ökumene von der Seite der katholischen Kirche und auch für den interreligiösen Dialog. Und viele sehen die katholische Kirche als die Mutterkirche. Für die ist es irgendwie klar, aber sie sind in einer Staatskirche, die haben ihr Einkommen von ihrem Dienst und die sind natürlich irgendwie abhängig vom Staat. Mhm. Und wenn jemand katholisch wird, dann kann er nicht mehr, verliert er sein Einkommen. Aber viele evangelische Pasteure stehen uns ziemlich nah, jedenfalls würde ich sagen, näher als was man in Deutschland sieht oder Frankreich zum Beispiel. Mhm. Auch in der Liturgie bei denen, einige Touristen sagen, oh, das war eine katholische Messe. Ich sage, nee, das war keine katholische Messe, aber das sieht so aus, praktisch fast wie eine katholische Messe, ja, mit Gewändern und so weiter.
Sie haben gerade Deutschland schon erwähnt. Bei uns in Deutschland wird gerade viel über den synodalen Weg diskutiert. Da geht es natürlich auch um das Frauenbild, um die zahlreichen Missbrauchsvorfälle, die es bei uns in der katholischen Kirche gab. Wie blickt Island auf die Situation in Deutschland und wie sieht die Situation in Island aus?
Ja, also die Isländer folgen mit dem, was in der Welt passiert. Aber in der Kirche, wir sind so multikulturell. Wir haben hauptsächlich Polen in der katholischen Kirche, aber dann auch Leute aus allen möglichen Ländern, sodass wir eigentlich eine, einen weltweiten Blick irgendwie doch haben hier. Das ist auch schwierig für uns, eine Gemeinde zu bilden, die zusammensteht. Da gibt es die philippinische Gruppe, die polnische Gruppe, die litauische Gruppe. Die haben wenig gemeinsam, außer dem Glauben. Deshalb ist es die Themen, die zum Beispiel sehr stark in Deutschland angesprochen werden zurzeit, sind nicht viel Gesprächsthema. Da wird mehr konzentriert auf die ganz konkrete pastorale Arbeit des tagtäglich. Wann kommt der Priester, dass wir mal wieder eine Messe haben und so weiter. Das ist mehr, also ganz, wir sind mehr auf dem Boden. So große, große Überlegungen über die Zukunft der Kirche und wie es aussehen soll mit neuen Ideen, das ist noch nicht sehr präsent. Wir müssen zunächst mal wirklich die tagtägliche Arbeit, da ist eine Taufe, da ist eine Messe hier und die wenigen Priester müssen sich irgendwie verteilen, dass sie die Leute erreichen oder umgekehrt, dass die Leute wirklich zum Gottesdienst kommen können. Und das ist unsere ersten Gedanken dahinter. Ja. Für uns ist die Beziehung zu Deutschland wirklich sehr wichtig und ich hoffe, dass die Deutschen für uns beten, uns helfen und hier in Island natürlich. Wir denken auch an die große Kirche in Deutschland, die uns sehr viel unterstützt hat durch die besonders im letzten Jahrhundert und in diesem Jahrhundert. Sonst wäre keine Kirche hier. Hätten wir nicht die Hilfe von Deutschland gehabt.
Also Island ist ja auch sehr, sehr tolerant. Und Island hatte auch den ersten offen homosexuellen Premierminister. Der Vatikan, der hat jetzt so seine eigene Vorstellung von Sexualmoral und von Frauen. In Deutschland gab es jetzt den Fall, dass ein Kardinal die Segnung von gleichgeschlechtlichen Paaren untersagt hat. Wie sieht das in Island aus?
Also die Frage hat sich nicht gestellt bei uns in der katholischen Kirche. Die Leute suchen nicht zu uns, wenn die wirklich einen Segen unbedingt möchten in der Kirche. Da gehen sie einfach in die evangelische Kirche, weil bei denen ist es offen.
Also die katholische Kirche hier auf Island kümmert sich da erstmal nicht drum.
Ja, das ist noch kein Thema.
Ja. 1989, da war Papst Johannes Paul II. Zum letzten Mal hier auf Island. Wie stehen denn die Chancen, dass mal wieder ein Papst Island besucht?
Die Päpste sind meistens ältere Leute. Also Papst Franziskus, der reist schon etwas, aber nur für ganz besondere Ereignisse, wie zum Beispiel jetzt in Portugal. Aber um nach Island zu reisen, da muss ein junger Papst sein, wie damals Papst Johannes Paul II. Und der Lust hat und diese Sicht hatte wirklich auch, die kleinen Kirchen auch zu stärken und besuchen. Das ist sehr schön und hat uns wirklich sehr geholfen, hat unsere Verkündigung wirklich mehr zum Vorschein gebracht bei den Isländern. Aber ich erwarte das nicht für die nächsten paar hundert Jahre jedenfalls. Also da muss wieder irgendwie ein Papst denken, ja, ich bin noch jung genug und die Isländer haben keinen Papst gesehen seit so lange Zeit. Vielleicht ist es Zeit, wirklich dran zu denken, aber vorläufig nicht.